Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute Muttertag. Ich dachte, vielleicht nicht direkt mit dem Muttertag zu tun und trotzdem ein sehr wichtiges Thema. Ein Thema und ein Punkt war, was wahrscheinlich jede Mutter auch macht. Und das ist dieser Gedanke in Bezug auf Jüngerschaft. Und heute Morgen bekam ich ein WhatsApp über die Mütter und ich möchte es kurz vorlesen. Kinder im verschiedenen Alter über Mama. 4 Jahre. Mama weiß alles. 8 Jahre. Mama weiß viel. 12 Jahre. Mama weiß nicht wirklich alles. 14 Jahre. Mama weiß gar nichts. 16 Jahre, wer ist Mama? 18 Jahre, die gehört doch zum alten Eisen. 25 Jahre, Mama weiß das vielleicht. 35 Jahre, bevor wir das entscheiden, fragen wir mal Mama. 45 Jahre, ich frage mich, wie Mama darüber denkt. Mit 70 Jahren, wie gerne würde ich jetzt Mama fragen? Ja, es ist eine wunderbare Aufgabe, die die Mütter haben. Und genau deshalb ist diese Aufgabe der Mütter keine Nebensache. Von Gott geschaffen, Mann und Frau und jede in seiner Aufgabe. Und ich glaube, wir dürfen es wirklich so sagen, es sind die Mütter, die eine ganze Generation prägen. Es sind die Mütter mehr als die Väter, die ihre Kinder prägen und sogar den Weg, den Glauben mitgeben. Und deshalb dachte ich heute Morgen mal über Titus Kapitel 2 reden. In Bezug auf Jüngerschaft und Verantwortung, wo Frauen gegenüber Frauen haben. Und bevor wir diesen Text anschauen, möchte ich mit uns beten. Ja, Herr, danke für diesen heutigen Morgen. Danke, dass du gegenwärtig bist. Danke, dass du eine Botschaft für uns hast. Danke, dass dein Wort so klar ist. Und Herr, wenn wir jetzt gemeinsam in dein Wort hineinschauen, öffne du unsere Augen, damit wir sehen diese Wunde aus deinem Gesetz. Aber Herr, wir wollen auch lernen, dein Wort wahrnehmen und uns ganz bewusst deine Wille und deine Plan zu unterordnen. Amen. Ja, wir haben den Text vorher gelesen. Es ist ein Brief, der Paulus an Titus schreibt. Dieser Titus, er befindet sich in Kreta. Paulus hat ihn dort zurückgelassen mit einem Ziel, die Gemeinden, die entstanden sind, zu stärken, ihnen ein Fundament zu schenken und die Gemeindemitglieder klar zu machen, wie sieht Gottes Plan wirklich aus. Gottes Plan durch den Schöpfung, ja auch Aufgabe Mann und Frau, weil die Kreter, die waren keine einfachen Leute. Über die Kreten sagt Paulus und er zitiert einen der Propheten der Kreter und er sagt, Vers 12 von Kapitel 1, einer von ihnen, ihr eigener Prophet, hat gesagt, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Und stellt euch mal vor, heute würde ein Politiker über ein anderes Land sowas sagen. Das wäre ein Skandal. Gut, Paulus war weise, er hat einen von ihnen zitiert. Aber dieser Spruch zeigt, in welchem moralischen Zustand die Kreter sich befanden. Und trotz dieser Verdorbenheit, genau in dieser Insel entstehen Gemeinden. Und wenn man von so einem Hintergrund sich bekehrt und von so einem Chaos hinauskommt, dann braucht es Männer und Frauen, die ein festes Fundament haben. Und deshalb schreibt auch Paulus dieses Brief. Es ist ein Pastoralbrief, ein Brief an Titus. Und er gibt ihm verschiedene Befehle, Anweisungen in Bezug auf die Gemeinden. Er soll Älteste einsetzen und so weiter und so fort. Wir lesen Vers 5. Ich habe dich zu dem Zweck in Kreta zurückgelassen, damit du das, was noch Mangel, in Ordnung bringst und in jede Stadt Älteste einsetzt, so wie ich dir die Anweisung gegeben habe. Und so beschreibt er auch die Voraussetzung für den Dienst den Ältesten, wie wichtig dieser Dienst an der Gemeinde ist und welche Qualitäten eine Älteste eine Gemeinde erfüllen muss, um überhaupt dieses Amt wahrzunehmen. Er geht weiter und er beschreibt den notwendigen Kampf gegen Irrlehre. Nochmal, stellt euch vor, ihr seid Kreter und ihr kommt aus diesem Chaos hinaus. Ihr habt so viele Gedanken aus eurem alten Leben mitgenommen. Und da braucht es ganz klare Maßstäbe. Und Paulus macht Titus klar, Titus, es wird nicht einfach. Du wirst mit Verschiedenes konfrontiert werden. Und genau da brauchst du ein festes Fundament. Er geht weiter und er gibt Anweisungen zu einem Gott wohlgefälligen Lebenswandel. Wir werden sehen, dass Lebenswandel nicht egal ist. Wir werden sehen, und da geht er weiter, die Gnade Gottes in Jesus Christus. Und weil wir diese Gnade erfahren haben, was heißt das in Bezug auf den Lebenswandel der Erlösten? Und dann zum Schluss, Abwehr von sektierischen Menschen und unnützen Streitfragen. Schlüsselworte in diesem Brief sind ja nur 3 Kapitel, aber ein Wort, wo immer wieder vorkommt, ist besonnen. Besonnen zu sein. Zweiter Ausdruck ist gesunde Lehre und gute Werke. Gute Werke gehören zum Wiedergeburt. Gute Werke gehören zu einem Leben, einem wiedergeborenen Mensch. In Kapitel 2, Verse 11 bis 13, da lesen wir, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters, Jesus Christus. Also er sagt, durch Gnade sind wir errettet. Es war Gottes Gnade, der uns herausgeholt hat von diesem ganzen Dreck, von dieser Sünde, von dieser Gottlosigkeit. Aber weil wir diese Gnade erfahren haben und weil wir eine Hoffnung haben, diese Hoffnung einmal ewig bei ihm zu sein. Diese Hoffnung sollte bei jedem Christ ständig vor Augen sein. Ständig. Und dies, was Jesus für uns vollbracht hat, und dies, was noch kommt, soll das Jetzige und Heute verändern. Unseren Alltag, die Entscheidungen, wo wir treffen. Weil alles, was wir machen, hat ein Ziel. Dies, was ewig ist. Und deshalb sagt er weiter in Vers 14, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen. Und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Weil wir ein Teil des Leibes Christi sind, weil wir ein Teil vom Volk Gottes sind, Volk zum besonderen Eigentum. Wie er so eindrücklich sagt, eifrig ist, mit einer Eifer tun wir gute Werke. Wir dürfen das nicht missverstehen. Gute Werke sind nicht immer ein Beweis, dass ein Mensch wiedergeboren ist. Aber ein wiedergeborener Mensch hat gute Werke. Es sollte gute Werke haben. Und diese Werke sind nicht Werke aus Selbstgerechtigkeit. Ja, ich muss vor Gott gut sein, deshalb mache ich dies und jenes. Nein, das sind Werke, die eigentlich eine natürliche Frucht des Glaubens sind. So wie wir es wunderbar lesen in Galater 5, Vers 22. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und es wird ja Frucht genannt, nicht Gabe. Jeder von uns bekommt auch Gabe des Geistes. Aber Frucht des Geistes ist eigentlich etwas, was ganz natürlich in uns ist, durch den Geist Christi, der in uns wohnt. Wenn wir einen Äpfelbaum sehen, erwarten wir was? Äpfel. Wenn wir einen Christ sehen, erwarten wir was? Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jetzt denken wir, ja, aber so ist es doch nicht immer bei mir. Ich bin nicht immer so freundlich und meine Geduld hat auch seine Grenze und so weiter. Ja, wenn wir dies erkennen, das führt uns wieder in Demut hinein und es führt uns zurück zu Christus, weil wir merken, wir müssen voll werden von ihm. Aber auf diesen Moment, wo der alte Mensch Platz bekommt in unserem Leben wieder, da kommt der alte Egoist wieder raus, der nur für sich selbst schaut. Und da kommt Unfreundlichkeit, mangelnde Sanftmut. Aber ein Christ, wenn Christus in ihm ist, wenn er voll mit dem Heiligen Geist ist, dann wird diese Frucht ganz natürlich herausströmen aus ihm. Nochmal, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Und deshalb sagt auch Paulus an Titus, Titus, du bist in Kreta. Die Kreter sind nicht einfach, aber genau da, durch dein Wandel, wirst du sie gewinnen. Vers 7 von Kapitel 2. In allem mache dir selbst zu einem Vorbild guter Werke. Nochmal, in allem. Egal, was du tust. Und er geht ja weiter in Bezug auf den Dienst von Titus und sagt, in der Lehre erweise Unverfälschtheit, würdige Ernst, Unverderbheit, gesunde, untadelige Rede, damit der Gegner beschämt wird, weil er nichts Schlechtes über euch sagen kann. Er kann die Gläubigen nichts beschuldigen. Warum? Weil sie eifrig danach streben, Gott wohlgefällig zu leben. Und in diesem Gott wohlgefällige Leben, in diesem Leben, wo Christus im Zentrum ist, sind wir abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Wir brauchen Vorbilder. Jeder von uns, ohne Ausnahme, der braucht schlussendlich geistliche Vorbilder. Und ich glaube, da haben die Mütter eine sehr große Aufgabe von Gott bekommen, um diese geistliche Vorbild zu sein. Und durch diese geistliche Vorbild prägen sie eine nächste Generation. Wir haben diese viele Kinder da gesehen. Und das sind noch lang nicht alle. Es gibt ganze Gruppen von Teenies, die da vorne sitzen. Es gibt noch ganz viele Babys unten. Gott sei Dank. Aber dies heißt auch Verantwortung. Und auch da, es gibt ein geistliches Prinzip dafür. Und das ist das Prinzip der Jüngerschaft. Und wir wollen heute über Jüngerschaft unter Frauen reden. Aber erstmal der Gedanke der Jüngerschaft. Jüngerschaft wird auf ganz unterschiedliche Art und Weise gelebt. Eltern zu ihren Kindern ist eine ganz natürliche Jüngerschaft, der schon vom Geburt an anfängt. Nein, es beginnt schon vorher. Wenn wir schon bei der Eheschließung schon anfangen zu beten für die Kinder, die Gott einmal schenken wird. Aber es ist diese Vorbildfunktion, die Älteren haben sollten gegenüber ihren Kindern. Vorbild gute Werke. Und diese Jüngerschaft wird nochmal in Familie gelebt. Eltern gegenüber ihren Kindern, Großeltern gegenüber ihren Enkelkindern. ist ganz eine wichtige Funktion, welche die Großeltern erfüllen. Es ist so schade zu sehen, dass heute diese Zellen der Familie, Kinder, Eltern, Großeltern, Urgroßeltern, dass es nicht mehr, oft nicht mehr aktiv gelebt wird. Weil oft erfüllen Großeltern dies, was Eltern nicht erfüllen können. Ja, Großeltern müssen ihre müssen die Enkelkinder eins nicht mehr erziehen. Und die können es ganz anders ausleben, in eine sehr positive Art. Es ist sehr wichtig, nochmal, Eltern zu Kindern, Großeltern, Enkelkinder und innerhalb der Gemeinde. Die Gemeinde soll besorgt sein, dass die Gemeindemitglieder geistlich wachsen können. Und dies passiert, was wir heute Morgen machen. Es passiert aber in Kleingruppen. Sonntagsschule, Hauskreise, Jugendarbeit. Das Prinzip der Jüngerschaft sehen wir ganz klar bei Jesus. Jesus ernimmt 70 Jünger und er sendet sie aus. Er wählt ganz gezielt 12 Jünger und er lebt intensiv mit diesen 12 Jüngern 3 Jahren. Und in diesen 3 Jahren konnten sie ihm alles fragen. In diesen 3 Jahren haben sie gelebt und erlebt, wie Jesus lebt. Sie haben erfahren, wie handelt er? Von diesen 12 nimmt Jesus nochmal 3. Und von diesen 3 nimmt Jesus nochmal 1 Person heraus, an Petrus. Und sehen Sie, so sehen wir diese Jüngerschaft auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal sehr intensiv mit 1 Person, dann mit einer kleinen Gruppe von 3, dann wiederum nur mit den 12 zusammen, dann wiederum an einer größeren Gemeinde von 70 Leuten und noch größer teilweise. Wir sehen diese Jüngerschaft bei einem Barnabas, der einen Paulus hinein in den Kreis der Jünger nimmt. Es brauchte aber einen Barnabas dafür. Wir sehen einen Barnabas mit Markus zusammen. Er führt diesen jungen Mann hin zu einer Reife im Glauben. Und später auch Paulus mit einem Markus. Oder Paulus mit einem Titus, mit einem Timotheus. Er nimmt einen Timotheus im jungen Alter. Und er begleitet einen Paulus. Er erlebt, wie Paulus handelt, wie er Gemeinde gründet, wie er betet, wie er Seelsorge macht, wie er Probleme angeht, wie er reagiert dann, wenn er ungeduldig ist. Und all dies ist eine Lektion für den Timotheus, für den so wichtigen Dienst, das Amt eines Paulus mal zu übernehmen. Aber das heißt, Zeit zu nehmen. Aber eins ist uns klar, dass der Jüngerschaft macht, ein Vorbild sein muss. Er muss ganz klare Ziele vor Augen haben und diesen geistlichen Maßstab bewusst leben wollen. Und das geht nur in eine intensive persönliche Beziehung mit unserem Herr und Heiland. Voll sein mit dem Geist Gottes. Deshalb kann ein Paulus sagen in 1. Korinther 11, Vers 1, seid meine Nachahmer, gleich wie auch ich Nachahmer des Christus bin. Also er konnte ihnen wirklich sagen, ja, nimmt ein Vorbild von mir. Das würde man sagen, ja, was soll das, Paulus? Wie hast du gefühlt, der du bist? Aber er sagt, ich bin ein Christi-Nachahmer geworden. Und dies ist eigentlich das ganze Ziel der Jüngerschaft. Christi-Nachahmer zu werden. Aber da merken wir und verstehen, wie wichtig Vorbilder sind. Wir dürfen die Funktion an der Aufgabe eines Vorbilds nicht unterschätzen. Wir dürfen nicht unterschätzen, zum Beispiel ein Lehrer in der Schule, ob wir es wollen oder nicht, er wird schlussendlich ein Vorbild für den Kinder sein. Er ist 8 Stunden ungefähr am Tag mit den Kindern zusammen. Er prägt sie enorm. Und je nachdem, welche Maßstäbe dieser Lehrer hat, wird er die Kinder positiv oder negativ auch prägen. Unsere jungen Leute Sie brauchen Vorbilder. Die Welt hat uns nichts zu bieten diesbezüglich. Wenn wir sehen, welche Vorbilder heute in der Gesellschaft groß gemacht werden, welche Vorbilder viele junge Leute für sich nehmen, das sollte uns erschrecken. Aber es sollte uns umso mehr motivieren, auch in unseren Gemeinden. Wir brauchen die jungen Leute, die Kinder, sie brauchen Vorbilder. Sie brauchen solche, die vorangehen, die einen Eifer haben für Christus, für die Sache des Herrn. Die ganz klar die Maßstäbe Gottes leben wollen. Und deshalb sagt er in Vers 4, oder Vers 3, und er redet die alten Frauen an, und er sagt, ihr habt eine Aufgabe, und dann Vers 4, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten. Also, er ruft die ältere Frau in eine Gemeinde. Er ruft die Mütter und die Großmütter in eine Gemeinde. Ihr seid es, die eine Lebenserfahrung habt. Ihr wisst, was auf den jungen Frauen alles noch zukommt. Ihr habt eine Aufgabe, als Vorbild voranzugehen. Und in dieser Aufgabe müsst ihr aber erst was erfüllen. Vers 3. Dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt. Dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also er ruft die ältere Frauen. Er sagt, ihr, die ihr reif im Glaube seid, ihr, die ihr Christus lebt, die jüngere Generation ist abhängig von euch. Ja, wir wissen, jede Generation muss neu entscheiden. Aber mit den richtigen Vorbildern ist vieles passiert dann automatisch. Und er sagt, ja, ihr ältere Frauen, ihr müsst auch was erfüllen. Verhalten, wie es Heiligen geziemt. Ich könnte eine ganze Liste durchnehmen. Er sagt ja vorhin, die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glaube, in der Liebe, in der Geduld. All dies sollte auch eine ältere Frau erfüllen. Aber heilig, wie es Heiligen geziemt, heilig heißt abgesondert. Wir müssen es einschärfen, dass auf dem Moment, wo wir Christus erfahren haben, auf dem Moment, wo er Besitz genommen hat von unserem Leben, sind wir Heilige, abgesondert. Wir sind nicht mehr ein Teil dieser Welt und der Maßstab dieser Welt, krass gesagt, interessiert uns nicht mehr. So, nur noch eins. Christi Maßstab. Gottes Wort. Der Wille Gottes für unser Leben. Dies ist, was er auch meint. Heilig. Er geht weiter. Und wenn jemand heilig ist, dann ist er selbstverständlich nicht verleumderisch. Was ist verleumderisch? Schlecht reden. Klatsch und Tratsch, ja. So eine Kaffeerunde, die sehr gut sein kann. Aber eine Kaffeerunde auch sehr negativ sein kann. Wenn es nur noch über dem geht, packa, 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 ja. Reden, reden, Klatsch und Draht und über dem und dies und jenes und hat nichts zu tun mit Christus und oft will man noch fromm dazu reden und merkt man nicht, man stellt den anderen nur schlechter. Aber verleumderisch sein, Klatsch und Draht beginnt irgendwo anders, da in unseren Köpfen. Und dies ist auch dies, was Jesus verändert hat. Er gab uns einen neuen Geist, damit wir eben nicht mehr so denken müssen. Nicht verleumderisch. Und jetzt spricht er ein Thema an, nicht vielen Weingenuss. Wir haben es schon vorher gesehen und gelesen, Vers 12 von Kapitel 1, die Kreter sind von jeher Lügner, böse Tiere und faule Bäuche. Ja. Und dies hat ihr ganzes Leben geprägt. Und es war bekannt, dass die Frauen und die ältere Frauen in Kreta, eins haben sie sehr gern gehabt, starke alkoholische Getränke. Und dies ist zerstörerisch. In 1. Timotheus 3, Vers 8 lesen wir, dass ein Diener, er wird ermahnt, ein Diakon, ein Ältester, nicht dem Wein ergeben zu sein. Man sollte nie abhängig sein von irgendwas Irdisches. Aber er spricht dem Problem des Alkoholismus und vielleicht dem Problem von Alkohol allgemein an. Ja, wir müssen nicht naiv sein. Auch Christen haben oft Probleme, genau mit diesem einen Punkt, mit Alkohol. Wie oft, wenn es mir schlecht geht, gehen Christen zum Glas, dann trinken sie ein, zwei, drei mehr. Ein Christ gibt es nie einen Grund, dass er besoffen ist. Es gibt nie einen Grund, dass er von etwas anderes gefangen ist. Dies passiert aber oft mit Alkohol. Die Zunge wird immer leichter. Man beginnt Sachen zu reden, wo man sonst nie geredet hat. Das Schamgefühl wird immer niedriger. Also allgemein ist es eine Rede an uns alle. Und wenn jemand weiß, ich habe da ein Problem, da gibt es nur eins. Lass es doch, weil du heilig bist, weil Gott dich abgesondert hat, weil er ein Ziel mit dir hat. Und es ist so traurig, wenn durch ein Glas zu viel deine ganze Zeugnis, alles was du bist und warst, auf einmal weg ist, weil du zu weit gegangen bist. Wir müssen da diszipliniert mit uns selbst sein. Wir müssen da ganz klare Grenzen setzen. Er sagt nicht, ihr dürft keinen Wein trinken. Das sagt er nirgendwo im Wort Gottes. Aber wenn wir von etwas gefangen sind und wenn ein Genuss uns zu Unbesonnenheit hineinbringt, dann ist es falsch. Ja, es ist sogar Sünd. Und da braucht es einen sehr klaren Entscheid. Und wenn jemand weiß tatsächlich, ich habe ein Problem damit, dann mach dir Gedanken, vielleicht ist es besser, ganz ohne. Und wir müssen auch da einander tragen. Gehen wir zurück zu den älteren Frauen. Er sagt, nochmal, ich lese, nochmal Vers 3, nicht vielen Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren. Also sie haben eine Aufgabe, das Gute zu lehren. Das Gute, welche Gott geschaffen hat. Eine Ordnung, welche Gott in der Schöpfung hineingegeben hat. Weiterzugeben. Jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, ja, aber ist dies nicht ein Widerspruch zu 1. Timotheus 2, Vers 12? Oder 1. Korinther 14, Vers 34? Wo Paulus ganz klar sagt, die Frau hat nicht der Amt, der Lehrdienst. Nein, ist es nicht. Weil dieser Lehrdienst ist ein Dienst von Frauen unter Frauen mit einem ganz klaren Ziel. Und dieses Ziel soll in der Lehrdienst vor Augen sein. Da geht es nicht um eine Lehre von allgemeiner Theologie, vom 1. Mose bis hin zur Offenbarung, eine intensive Auslegung von jedem Vers. Da geht es um das praktische Leben einer Christin. Im Alltag. Und dies anhand vom Wort Gottes. Anhand vom Wort Gottes. Und deshalb heißt es auch, das Wort Gottes zu kennen. Weil das Wort Gottes verändert. Das Wort Gottes hat Kraft. Aber der schlussendliche Lehrdienst, der theologische Lehrdienst, die Auslegung, gehört innerhalb der Gemeinde. Und ist ganz klar ein Amt an den Männern. Wir haben ja schon über die Männer mal geredet. Über ihre Aufgabe und ihre Verantwortung. Und wie groß diese Verantwortung ist, der Gott der Männer gab. Und oft ist ein Not in der Gemeinde. Wo eine Gemeinde irgendwo im deutschen Raum. Und ich habe gemerkt, es sind die Frauen, wo diese Gemeinde führen. Und wisst ihr warum? Es waren genug Männer da. Keine nahm Verantwortung. Nix. Sie genießen ihren bequemen Stuhl. Und das war's. Das ist fatal, wenn dies passiert. Weil Gott ruft die Männer in diese Aufgabe. Aber er gibt diese Frauen, die Frauen diese so wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe an den jungen Frauen. Und wir dürfen nicht vergessen, im Vordergrund, wie haben die Kreter gelebt? Vers 4. Damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, also ganz gezielt und praktisch, sondern sie die jungen Frauen anleiten in einen gottesfürchtigen Lebenswandel. Diese Unterweisungen sind von großer Bedeutung. Sie zeigen, dass der Wirkungskreis der christlichen Frau in allererster Linie das Zuhause ist. Und die Missachtung dieser Gegebenheit hat oftmals christliche Familie zerstört. Und es war ein alter Kommentar, der dies geschrieben hat und hat gesagt weiter, also ein Kommentar, der schon 100 Jahre alt ist, und er sagte, in diesen letzten Tagen besteht die große Gefahr, Frauen in eine Stellung zu versetzen, die ihnen nicht zukommt. Ja, und mit diesem Punkt haben wir wahrscheinlich auch heute zu kämpfen. Sehr stark sogar. Weil unsere Gesellschaft vermittelt uns was anderes. Und der Prägung der Gesellschaft ist sehr, sehr stark. Es war der Feminismus damals, in der Kreta, wo schon zerstörerisch war. Und im Feminismus geht es oft nicht um Gleichberechtigung und so weiter. Im Feminismus geht es oft um Zerstörung dies, was Gott geschaffen hat. Er zerstört. Das Feminismus zerstört der Mann und die Frau. Beides. Weil er zerstört die Aufgabe, die Gott gegeben hat. Es zerstört der Platz, wo Gott geschaffen hat. Und wenn Gott etwas schafft, dann ist es perfekt. Wenn Gott die Ehe geschaffen hat, dann ist die Ehe die einzige Zelle für eine Familie. Wenn Gott Mann und Frau geschaffen hat, Mann in seiner Aufgabe und Frau in ihrer Aufgabe. Warum? Weil wir unterschiedlich sind. Nein, Mann und Frau sind nicht gleich. Wer eine andere Meinung ist, kann euch nur ein kleines Beispiel geben. In der israelischen Armee ist es so, dass man immer mehr auch Frauen im Kampf Einheiten hat. Aus der religiösen Kreise ein sehr starker Widerstand. Man muss sich diese Frage stellen, ja, ist es okay oder nicht, kann man darüber diskutieren. Aber dieser ganze Gedanke, Frauen in einer Kampfeinheit, kam oft auch von diesen Gedanken der Gleichberechtigung und dass eine Frau genau dies machen kann, was ein Mann machen kann. Okay, Frauen haben ihre Stärke und Männer haben ihren Stärke. Jetzt kommt es so weit, dass in diese Übungen, da müssen die Männer 40 Kilometer marschieren und diese Kampffrauen nur 20. Ich sage, Moment. Wo ist da die Gleichberechtigung? Frauen kämpfen vor ihrer Gleichberechtigung da. Wisst ihr, auch mit dieser ganzen Gleichberechtigung und Frauenquote, wo man überall haben will. Interessant, man hört immer über Frauenquote in den Chefetagen. Ich habe noch nie gehört, wie Frauen, die kämpfen für eine Frauenquote in der Müllabfuhr. Aber genau da sieht man, um was es geht. Es geht nicht um Gleichberechtigung. Es geht um was anderes. Es geht um Macht. Um Macht geht es. Und da, junge Frauen und Frauen, lasst euch nicht in diese Sorge hineinsaugen lassen. Passt auf. Und auch wenn es vielleicht dies widerspricht, was ihr geprägt worden seid durch die Schule, durch die Zeitungen, durch dies, was in den Medien vorkommt, geht demütig vor Gott und sagt, Gott, wie siehst du es? Weil wenn Gott etwas geschaffen hat, dann ist es perfekt. Perfekt. Vollkommen. Ohne Fehler. Und wenn Gott für einen Mann eine Aufgabe gegeben hat und für eine Frau eine Aufgabe, dann ist es genau das Richtige. Und so sagt er, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Es ist eine Tragödie der Kreter, dass man einer Frau sagen muss, du musst deine Kinder lieben. Aber da sieht man, wie selbstsüchtig diese Gesellschaft damals war. Dass die Liebe zu den Kindern nicht mehr etwas ganz Natürliches war. Und ja, ich glaube, die Stärke einer Frau ist, Liebe zu zeigen. Es ist die Stärke einer Mutter, ihrer Kind Geborgenheit und Liebe zu geben. Das können die Männer auch. Aber die Frauen haben ganz besondere Stärke da. Aber er sagt, Achtung, ihr müsst eure Kinder lieben. Und diese Gefahr haben wir auch in unserer Gesellschaft heute. Wenn das Ich im Zentrum ist, meine Karriere, meine Träume und das immer das eigene Verwirklichung, ich muss das noch, ich muss dies noch, ja, bin ich nichts mehr? Oft hört man Frauen sagen, oh, den ganzen Tag zu Hause sein. Da hat man nicht verstanden, um was es wirklich geht, zu Hause und in der Gesellschaft. Aber diese Verantwortung, eine nächste Generation zu prägen, haben die Frauen bekommen. Mehr als wir Männer. Die Männer sind am Morgen um 7 Uhr weg, am Abend kommen sie 6 Uhr nach Hause. Wie lange sind die Kinder noch wach? 2 Stunden vielleicht. Ja. Vielleicht bei der einen 3 Stunden. Bei der Extreme 4 Stunden, ja. Das muss jeder für sich wissen. Aber der Punkt ist, ja, wer prägt die Kinder? Und deshalb diese Liebe zu den Kindern. Aber er geht ja weiter. Ich glaube, das eine ist vielleicht natürlich viel mehr da. Und da sagt er, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben. Also auch ihre Männer. Oft passiert es, da kommen Kinder zur Welt und der Mann ist irgendwo auf der Seite. Weil so viel Liebe den Kindern gegeben wird. Was auch gut ist, aber mit dem Mann musst du noch das ganze Leben zusammenleben, ja? Also, dieser Punkt, investieren in diese Zelle, wo Gott geschenkt hat. Ich möchte auch so einen Kommentar lesen. Ihren Mann zu lieben, mehr als nur einen Abschiedskuss zu geben, wenn er zur Arbeit geht, ist was Schönes, eine schöne Geste. Aber dazu gehören tausende Möglichkeiten, auf die sie ihm zeigen kann, dass sie ihn wirklich respektiert, indem sie seine Leiterschaft in der Familie anerkennt, indem sie keine größere Entscheidung ohne ihn trifft, ihm die Wohnung ordentlich hält, indem sie auf ihre persönliche Erscheinung achtet, indem sie innerhalb der Geldmittel lebt, großzügig vergibt, die Kommunikation aufrecht erhält, indem sie ihn nicht vor anderen kritisiert oder ihm widerspricht und indem sie ihn unterstützt, wenn Schwierigkeiten auftauchen. Auf eine ganz praktische Art. Und da geht's, sagt er ja weiter, Vers 5, besonnen zu sein. Sie sollen, nochmal, die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben und dann besonnen zu sein. Besonnen zu sein. Was heißt das? Nicht beeinflusst von irgendwelchen äußeren Umständen. Nicht beeinflusst von fremden Lehren, von denen man geprägt ist. Nicht beeinflusst von einem Maßstab, den wir in der Welt sehen. Ein feines Gespür dafür entwickeln, was für sie als Christen richtig ist. Und bewusst das Extreme zu meiden. Nicht besonnen zu sein, beginnt oft, indem man anfängt zu vergleichen. Der andere hat eine große Wohnung, ich habe eine kleine Wohnung. Der andere kann ein Haus leisten, ich mir vielleicht nicht. Der andere hat so ein schönes Auto und mein Mann kann sich das nicht leisten. Das sind alles materielle Güter, die vergänglich sind. Und trotzdem sind wir so oft gefangen davon. Und zu vergleichen, Neid, Gier, Unzufriedenheit ist zerstörerisch bei Mann und Frau. Unzufriedenheit ist wie ein Krebsgeschwür, wenn das diesmal anfängt. Und wenn man dies nicht in Zaun haltet und tötet, dann kann es eine ganze Ehe zerstören, eine Familie zerstören und diese Zelle, die Gott so wunderbar geschaffen hat, vernichten. Besonnen zu sein heißt ausgeglichen. Das soll uns klar sein, ja, die älteren Frauen gehen als Vorbild voran. Und wenn sie früher vielleicht nicht so gelebt haben, haben sie gelernt, was es heißt, so zu leben. Und sie leben es ganz bewusst. Er sagt weiter, Vers 5, besonnen zu sein, keusch. Ich glaube, dieser Gedanke, keusch, sollte uns eigentlich klar sein. Ihre Ehemann treu, weit entfernt von irgendwelcher unreinen Gedanken. Jegliche Worte und Handlung vermeiden, wo der Treue in der Ehe zerstören kann. 1. Timotheus 2 redet darüber. 1. Timotheus Kapitel 2. Da lesen wir Vers 9. Ebenso auch, dass sich die Frauen in ehrbarem Anstand mit Schamhaftigkeit und Zucht schmücken. Nicht mit Haarflechten oder Gold oder Perlen oder aufwendiger Kleidung, sondern durch gute Werke, wie sie sich für Frauen geziemt, die sich zu Gottes Furcht bekennen. Also nochmal, dass sie sich die Frauen in ehrbarem Anstand, mit Schamhaftigkeit und Zucht. Es soll das Innere einer Frau, der keusch ist, welcher einen Einfluss hat auch auf das Äußere. Wie viel Wert legt unsere Gesellschaft auf das Äußerliche heute? Wie viel Zeit verschwendet man auf etwas, der vergänglich ist? Gepflegt zu sein? Oh ja, in jedem Fall. Auch dies gab uns Gott. Aber es geht darum, unser Auftreten soll in Keuschheit sein. Und es sagt die Frau, ihr müsst euch schützen, Männer. Ihr solltet eure Frau schützen. Indem ihr auch da sagt, du, weißt du, wenn du so rausgehst, die Männer ticken ein bisschen anders, als du meinst. Mach es nicht. Lass es doch. Es ist wichtig, das Gegenseitige. Keusch zu sein. Keusch zu sein heißt auch nicht, sich selber im Vordergrund setzen wollen. So dass jeder eines sieht. Weiter geht er, dieser wunderbare Gedanke, nochmal Vers 4, von 5, besonnen zu sein, keusch, häuslich. Oh, ich sage euch eins, wenn man dieses Wort heute in unsere Gesellschaft bringt, wird man uns auslachen. Was? Die Frau soll häuslich sein? Nein, nein, sie soll Karriere machen. Also eins muss uns klar sein, eine gute Lehre, Studium ist immer gut. Ist ein Schatz fürs Leben, wo man unsere Kinder auch weitergeben. Oft gibt es auch unter Christen die Verständnis, nein, eine Frau soll gar nicht Richtiges lernen, die geht dann nachher ist sie sowieso zu Hause. Wie bitte? Sie prägt ihre Kinder nachher. Mit ihrem Wissen, mit dem, was sie sich angeeignet hat, prägt sie ihre Kinder im Denken und so weiter. Es ist gut, wenn eine Frau sich auch da weiterbildet, aber er sagt, die ältere Frau zeigt die junge Frau, was Häuslichkeit ist. Angeht, was es auch wirklich heißt. Was ist häuslich zu sein? Es ist so schön, wenn man irgendwo hingeht, mal eingeladen ist, man in dieses Haus hineinkommt und man merkt einfach, wow, man fühlt sich da einfach wohl. Und das hat oft nicht mit den Männern zu tun. Männer sind eher ein bisschen schlicht, einfach, gut, das langt mir, fertig, Schluss, ja. Aber es sind die Frauen, die diese Finesse noch haben. Ja? Vielleicht verstehen wir diese Männer nicht, sagen, ja, warum musst du das jetzt noch so schmucken? Ja? Warum hast du jetzt Herbstschmuck, Winterschmuck und so weiter? Für was? Wer braucht das? Aber wenn man ganz ehrlich sind, wir Männer, ja, wir freuen uns, dass es so häuslich ist. Wir freuen uns doch, dass was Neues da ist. Man fühlt sich einfach wohl, weil man merkt, die Frau investiert. Ihre ist es wichtig, dass man zu Hause wirklich eine Zuhause ist, wo die Kinder gern zurückkommen aus der Schule, wo die Männer gern von ihrem Arbeitsplatz nach Hause kommen, weil ich fühle mich wohl zu Hause. Ja, auch wenn wir Männer es vielleicht nicht immer zugeben, aber sind wir doch ehrlich, ja. Wir freuen uns an Zuhause, wo eben häuslich ist, ja. Und das heißt, Zeit zu nehmen. Wenn man mal nach Hause kommt und, das riecht so fein, ja. und denkt, was ist jetzt da passiert? Dann geht man in die Küche, sieht man den Kuchen, dann, oh Frau, siehst du nicht? Ja? Aber das macht sie aus Liebe und Freude und so weiter. Die Kinder, das Erste, was sie machen, wenn sie nach Hause kommen, also vor allem die jüngste Tochter macht das bei uns so, Mama, was essen wir heute? Ja? Und die Mama, wo Zeit hat für ihre Kinder. Aber nochmal, er ruft die ältere Generation der Frauen. Ihr müsst die nächste Generation führen und leiten. Führen, vielleicht ist das altmodisch, aber vielleicht, wie man gut kochen kann. Ja? Vielleicht, wo man Sachen im Haushalt machen kann, der viel effizienter geht und so weiter. Es liegt oft in Gastfreundlichkeit an den Frauen und nicht an uns Männer. Die Frauen sind die, die das soziale Leben zu Hause auch in Leben halten. Ich möchte euch Frauen auch dazu motivieren, dass euer Haus, soweit eure Kräfte auch langen, aber dass es ein offener Zuhause ist, wo man auch spontan Gästen bringen kann. Weißt du, das ist nicht immer so einfach, weil was passiert, wenn man weiß, dass man Gäste bekommt? In 2 Tagen kommen Gäste, dann beginnt man putzen und machen und tun. Ja? Es muss ja häuslich und perfekt sein. Nein, es muss eben nicht perfekt sein, es muss häuslich sein. Es muss einfach häuslich sein. Man muss sich da wohlfühlen. Und die besten Besuche, wenn man ganz ehrlich ist, sind immer die spontanen. Man konnte nicht viel Stress vorher haben und die siehe da, sind alle da und alle sind zufrieden. Ja? Also häuslich. Und häuslich nochmal, es geht nur, wenn wirklich eine Mutter da ist, aktiv für ihre Kinder. Eine Ehefrau aktiv für ihre Ehemann. Weil Gott die Frauen diese Qualität und Stärke gab. Er geht weiter. Um Häuslichkeit, häuslich zu sein, geht er zum Punkt gütig. Gütig heißt großzügig. Gütig heißt gastfreundlich. Gütig heißt nicht ich im Vordergrund. Es ist fatal, wenn ein Mensch anfängt, nur noch mit sich selbst zu beschäftigen. Das kann bei Männern passieren und bei Frauen. Wenn man nur noch das Ich und diese Frage stellt, auch wenn man es nicht zugibt, was habe ich davon? Dieser Gedanke ist eigentlich fatal. Zerstörerisch. Ja, man hört es auch immer wieder bei Familien, wenn man zurück zu häuslich geht, noch gütig dazu nimmt, dass die Männer nach Hause kommen nach auch ein stressiger Arbeitstag und sie noch den ganzen Haushalt machen müssen, sie noch alles mit den Kindern machen müssen. Und das ist eine negative Prägung der Gesellschaft eigentlich. Das heißt nicht, dass die Männer nicht helfen sollen. Oh ja, seid aktiv dabei, hilft eure Frauen. Aber die Aufgabe ist primär für die Frauen, als die, wo zu Hause sind, weil ihr diese Qualität und Stärke bekommen habt. Ihr Männer, nächster Punkt, gütig und sich ihrer Männer unterzuordnen. Ich würde mich da doch mal zu den Männern reden. Dieser Befehl, der Gott den Frauen gab, sollte uns Männer zeigen, welch große Verantwortung wir haben. Ich glaube, dass die Frau es ganz natürlich machen würde, ihre Männer zu unterordnen. Wenn ein Mann auch christogemäß seine Aufgabe wahrnimmt. Aber, das ist vielleicht was Natürliches, aber da geht es um was anderes. Es ist egal, wie der Mann ist da. Ihr Frauen, dies ist dies, was Gott von euch will. Und da geht es nicht um Extremfall. Da geht es nicht um Fälle, wo ein Mann eine Frau schlägt und so weiter. Da muss man reagieren, da muss eine Gemeinde helfen, da müssen Geschwister helfen, da muss man teilweise auch eine Frau und Kinder schützen. Das ist ein Extremfall. Wir reden da über den normalen Familie. Und er ruft die Frauen, unterordnet euch den Männern. Er ruft die ältere Frauen und die ältere Frauen können nur die jüngere Frauen dies groß machen, indem sie es selber ganz bewusst leben. diese gegenseitige, aber vor allem der Unterordnung der Frau unter ihrem Ehemann. Unterordnung ist etwas, was wir nicht gerne hören. Aber eine christliche Unterordnung, biblische Unterordnung, die ist vollkommen und wunderbar, weil Gott uns unterschiedlich geschaffen hat, mit unterschiedlicher Aufgabe und Stärke. Ihre Männer zu unterordnen heißt nicht zu beherrschen versuchen. Leider ist dies oft nicht der Fall. Oft merkt man, dass eine Frau über den Mann herrschen will. Das kann man auf ganz unterschiedliche Art und Weise machen. Einen Mann zu unterordnen heißt es, ihn zu ermutigen, eine aktive Rolle in der Familienleitung und im Dienst der Gemeinde einzunehmen. Hinter jeder großen Mann steckt eine noch größere Frau. Hinter Prediger, Ältester, da braucht es Frauen, die hinter einem stehen und eine Rückendeckung geben. Da braucht es Frauen, die den Dienst verstehen und stark sind und ihren Mann ermutigen in diesen Dienst. Ihre Männer zu unterordnen heißt auch, nicht diesen Versuch ständig zu kritisieren. Vielleicht auch offen, öffentlich zu kritisieren. Man muss das Kritisieren widerstehen und stattdessen eher loben. Und zum Schluss sagt er, ich lese nochmal Vers 5, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihrer Männer zu unterordnen und dann damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Sehen wir, wie wichtig diese Aufgabe ist. Er sagt, wenn diese Zelle, der Gott geschaffen hat, zerstört wird, wenn diese vollkommene Zelle und der Platz der Mann und der Platz der Frau nicht biblisch gemäß und christogemäß ausgelebt wird, was passiert dann? Was passiert, wenn Christen, wenn Ehepaare, wenn Familien sich nicht mehr an Gottes Ordnung orientieren? Und wenn wir meinen heute oft, wir müssen uns an der Welt orientieren, der Welt anpassen, was wird dann passieren? Wer wird im Dreck hineingezogen? Wenn wir Jesus Christus proklamieren und wir nicht bereit sind, Gottes Maßstab zu leben, passiert genau das. Damit das Wort Gottes nicht verlässert wird. Wenn wir Christus proklamieren und anders leben, ist es eine Lästerung schlussendlich gegenüber Gottes Wort und Maßstab. Das heißt nicht, dass wir nicht Fehler machen. Und von Fehler durch Jüngerschaft, durch Leitung werden wir korrigiert. Aber wenn wir bewusst uns der Welt anpassen, und das geht ja weiter durch den Gender-Gedanke, der Zähler der Ehe wird vernichtet, man hat neue Arten von Familien, die nichts mit dem Wort Gottes zu tun und so weiter und so fort. Und wir sagen, ja, es ist doch okay, es ist doch nicht so schlimm. Und in dem falschen Mantel der Liebe wird alles hineingepackt. Oft reden wir uns ein, die Frau muss arbeiten gehen. Ja, es ist teilweise nicht so einfach. Manchmal muss die Frau auch arbeiten gehen. Aber oft ist es nicht wirklich, dass man muss, sondern dass es eine, auch eine Selbstverwirklichung ist. Frauen, wenn ihr arbeiten müsst, Priorität hat immer noch eure Kinder, eure Familie und eure Ehemann. Und wenn ihr sagen kann, ich kann das beide machen, aber 100% arbeiten und dann noch Familie führen, forget it. Das geht nicht. Das Schönste und das Vollkommene ist, wir sehen, die ältere Frauen führen die jüngere Frauen in einen gottesfürchtigen Gott, ein Leben, der Gott will, führen sie sie dort hinein. Verstehen wir auch da, wie wichtig Jüngerschaft da ist? Wie wichtig, dass die Jung und Alt Vorbilder haben, die ganz bewusst vorangehen. Und es ist schlussendlich die gottesfürchtige Frau,
die lobenswert ist.
Jetzt dazu noch zum Schluss aus dem wunderbaren Kapitel in Sprüche, Kapitel 31, einzelne Verse lesen. Sprüche 31. Und da geht es wirklich um eine Frau, die sehr aktiv ist. Aber interessant, ihre ganze Aktivität, auch ihre Arbeitsaktivität, dreht sich alles rund um ihren Haushalt und wenig um sich selbst. Ich habe mal einen jungen Mann, das war in der Jugendfreizeit, und da habe ich gesagt, wer von euch möchte eine Frau wie Sprüche 31 haben, hat die Männer gefragt. Und der eine ganz vorne, oh ja, noch so gern. Es war wunderbar, wie er es so gesagt hat. Die Antwort war, kein Problem, du bekommst sie. Aber du musst ein Mann sein wie Sprüche 1 bis 30. Ja. Sprüche 31, Vers, einfach einzelne Vers, ab Vers 26. Ihren Mund öffnet sie mit Weisheit und freundliche Unterweisung ist auf ihren Zungen. Sie behält die Vorgänge in ihrem Haushalt im Auge und isst nie das Brot der Faulheit. Ihre Söhne wachsen heran und preisen sie glücklich. Ihr Mann rühmt sie ebenfalls. Viele Töchter haben sich als tugendhaft erweisen, du aber übertrifft sie alle. Anmut ist trügerisch und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Gebt ihr von den Früchten ihrer Hände und ihrer Werke, werden sie rühmen in den Toren. Nochmal Vers 30b. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Amen. Ich möchte noch mit uns beten. Ja, Herr, danke auch für diese klare Unterweisung aus deinem Wort. Danke, dass du uns deinen Maßstab gegeben hast. Ja, Herr, wir wissen, du hast alles vollkommen geschaffen. Es ist der Teufel, der hineinkommt und dies, was vollkommen war, zerstört hat. Alles, was Ehre hatte, Wert hatte, wurde sukzessiv zerstört durch den Sündenfall. Und diese Zelle der Familie, der so ein vollkommener Schutz ist für Mann und Frau, für Kinder. Diese Zelle, wo viele Generationen auch nachher prägen wird durch Großeltern, Urgroßeltern. Wir sehen, wie dies so oft nicht mehr gelebt wird in der Gesellschaft. Wir sehen, wie neue Maßstäbe hineinkommen. Aber Herr, wir wollen lernen, sich ganz bewusst dein Wille zu unterordnen. Du siehst vielleicht, wo auch ein innerer Kampf da ist. Vielleicht hat der eine oder der andere seine eigenen Träume. Vielleicht ist man geprägt aus feministischen Gedankengut, der oft so wenig zu tun hat mit dir, Herr. O Herr, rede du, führe du, leite du, führe du zurück. Und dass wir auch diesen Mut haben, zu verstehen, wie wunderbar es ist, nach deiner Wille zu wandeln. Wie vollkommen es ist, deine Wille zu tun. Ich möchte beten, Herr, für die Frauen in unserer Gemeinde. Wir sehen, wie wichtig es ist, dass die Frauen Vorbilder haben, die vorangehen. Wie sie gesunde Lehren brauchen für den Alltag. Wie sie gesunde Lehren brauchen, um ein Verständnis zu bekommen. Wie man Mutter wird. Wie man Ehefrau wird. Herr, schenke dies in unsere Gemeinde. Schenk, dass die Kinder, die Mädchen, die in unserer Gemeinde aufwachsen, auf ihre Mütter schauen können und sagen, ja, sie ist mir zu Vorbild geworden. Wo sie auf ihre Großmütter schauen können, auf andere Frauen und sagen, ich bin immer geführt und geleitet worden. Ich habe alles mitbekommen, um ein Leben mal zu führen, zur Ehre Gottes. Herr,
Danke für die Mütter unserer Gemeinde. Danke für die Ehefrauen. Danke für dies, was du so wunderbar geschaffen hast. Und Herr, schütze diese Zelle auch in unserer Gemeinde. Wir sehen auch da, wie der Teufel listig ist, auch dies zerstören will, auch in unsere Kreise. Herr, bewahre uns davon. Und lass uns lernen, füreinander bewusst da zu sein. Miteinander und füreinander zu kämpfen. Um ein Leben zu führen, heilig vor dir. Nochmal danke für Muttertag. Danke für unsere Mütter und für die Gabe, die du sie geschenkt hast. Amen.